Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Das ist zu wenig. Ich hätte gern mehr davon.
Du hättest gern mehr davon. Oh.
Das ist zu lecker. Oh.
Ich habe nämlich Annika heute eine kleine Käseplatte.
Morgen!
Ja, du
sag
warst
doch. Oh, du machst immer
irgendwas. Hallo, wenn dieses Gerät, dieses schwarze Gerät da, ne, mit der blauen Leuchte da, das ist ein Mikrofon, Annika.
Ist wahr.
Und wenn das da steht und leuchtet, dann musst du sinnvolle Sachen sagen.
Ist wahr.
Ja. Damit die Menschen auch zuhören.
Meine Güte. Du machst mich fertig am frühen Morgen.
Das bringt dich unter Druck, ne?
Ja, manchmal fängt doch so eine Sendung richtig an.
Man fängt erstmal richtig an, indem man guten Morgen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. So.
Ja.
Ja. Pfingstsonntag ist heute.
Ja, wir haben Pfingstsonntag.
Und auf Pfingstsonntag heute Pfingstmontag.
Pfingstmontag.
Zwei Feiertage.
Das ist doch mal was.
Oh, ein Träumchen.
Ein Träumchen, ne?
So, und ich habe Annika nämlich heute Morgen eine Käseplatte gemacht.
Ja, ganz lecker, Leute.
Verschiedene Käsesorten mit Träubchen.
Mhm.
Und schon fängt die Kleine an rumzumecken. Das ist zu wenig.
Nein. Das musst du erklären. Du hast so schöne Stückchen draufgelegt und da ist so ein Blauschimmelkäse dabei.
Mhm.
Und da hast du mir ein sehr kleines Stückchen gelegt. Und ich liebe den doch, ne?
Es gibt noch den Hang zum zweiten Blauschimmelkäse im Kühlschrank. Mhm.
Gut, das ist
und
doch
ich
schön.
Ich hätte schon wieder mit vollem Mund. Ist das gut?
Nee. Nein, das machst du aber immer. Das ist das Markenzeichen dieser Sendung. Die beiden Psychologen fressen die ganze Zeit, fallen sich ständig ins Wort und reden immer mit vollem Mund. Das ist das Qualitätszeichen.
Qualitätszeichen der Sendung ist deine Lache. Da haben schon viele von euch gesagt, die uns zuhören, dass sie deine Lache richtig gut finden. Und ich finde sie auch gut. Ich finde es reizend.
Ach, danke schön, mein Schatz.
Ja,
aber die kommt immer so raus. Die kann ich auch gar nicht kontrollieren.
Das ist irre. Also Annika und auch Annikas Mutter Renate.
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße an Renate. Ab und zu stehe ich ja auch mal auf der Bühne und mache Schauspielerei. Und das ist so süß, wenn es dann lustig wird. Und komischerweise muss ich immer lustige Rollen spielen. Oftmals. Naja. Wie dem auch sei, wenn ich denn da irgendwie, ich höre wirklich, selbst wenn Renate oder Annika in der letzten Reihe sitzen, dieses Reibeisenlachen, so nennt Renate das selbst, das hörst du einfach durchs ganze Saal. Dann weiß ich, selbst auf der Bühne, okay, meine Süßen sind da, ja, schön, und sie amüsieren sich.
Ich kann das nicht abstellen. Ich muss leider auch oft lachen. Ich habe ja doch ein sonniges Gemüt. Ich finde vieles amüsant.
Annika lacht ja auch, wenn sie irgendwas liest, ne? So, dann liest sie da irgendwie und dann kommt auch wieder dieses Reibeisenlachen, weil irgendwas lustig und dann.
Aber ich heule doch genauso.
Oh ja. Doch, kannst du ja auch.
Ja, das ja, doch. Oh, wenn das so traurig wird, irgendwo oder sowas. Oder bestimmt die Filme.
Genau. Ich hatte eine Farm in Afrika.
Ja.
Robert fliegt nicht.
Wir sind auch out of Africa mit Robert. Ja. Redford und Meryl Streep, wie er ihr so schön die Haare gewaschen hat mitten im Busch. Ein Traum.
Siehst du, seitdem muss ich Annika mal die Haare waschen.
Ach, das tust du ja gar nicht, von wegen. So, mein Hase, du schiebst ja gerade so rein, jetzt kannst du auch denken.
Ja, ich
Pfingsten,
ich
was
die
ist
ganze
denn Pfingsten
Zeit.
Überhaupt?
Ja, da hast du jetzt bin ich aber so richtig auf dem Falschen. Na, so, erzähl aber, du. Wer die Frage stellt, muss auch die Antwort wissen. Was ist los mit Pfingsten?
Das ist ein christliches Fest.
Ach, ja, so weit bin ich auch.
Ne?
Und ich weiß nur, dass es einen Pfingstochsen gibt. So, erzähl mal.
Also, ich glaube 49 Tage oder sowas nach Ostersonntag, das ist die Entsendung des Heiligen Geistes.
Wieso?
Ne? Also im Neuen Testament geht es darum, dass der Heilige Geist wiederkommt und sich an die Jünger wendet in der Apostelgeschichte.
Okay, und wann ist er bei uns mal denn so? Wann kommt er mal an? Und ich bin nicht so bibelfest. Na, das ist schon klar. Also der kommt dann da.
Ja, und in der christlichen Tradition ist das ungefähr so, sagt man ungefähr so, naja, dass man da so die Kirche gegründet hätte. Mhm. Also das ist so eine, das ist so diese, wie soll ich sagen, das ist so dieses Mysterium oder dieses.
Ja.
So,
spooky, ne?
Ja, so ein bisschen. Und da wird es dann eben eine Glaubensgeschichte.
Ja.
Und so. Ja, so ist das. Ist also ja auch völlig egal, die meisten von euch, die vielleicht sehr gläubig sind oder sowas, die wissen da natürlich viel besser Bescheid als ich.
Aber es ist schon mal wichtig, warum wir frei haben.
Nein, also ich finde...
Dem Heiligen Geist zu verdanken.
Ja, ich bin da ja so ein bisschen altmodisch manchmal, obwohl ich selber nicht gläubig bin und eigentlich auch für die Institution Kirche in manchen Bereichen, nicht in karitativen, überhaupt nicht, aber in einigen anderen Bereichen nicht sehr glücklich bin. Also das finde ich einiges nicht so schön. Aber ganz, das ist, Glauben ist wirklich eine Privatsache. Das ist wirklich etwas für jeden Menschen. Ja. Für sich alleine, das heißt, was er da erscheinen Glauben. Soll. Ja.
Und ich diskutiere auch nicht mit gläubigen Menschen, weil das ist deren Glauben.
Ja,
so was heißt es. Ich lasse mich allerdings auch nicht bekehren.
Nein, aber man kann in aller Ruhe darüber reden.
Ja, na klar.
Was man glaubt und wie einem das hilft. Und
also
was man
psychologisch
gibt
es genügend Untersuchungen, die sagen, dass Menschen, die glauben, also die religiös sind, gerade in schwierigen Zeiten, eine viel höhere Widerstandskraft haben als so alte Heiden wie ich. Ne? Also,
weil sie natürlich ein genaues System auch für ihr Leben haben. Die haben eine Richtlinie.
Und die haben einen Sinn auch im Leben. Und sie allein das Beten und das Glauben an eine höhere Macht kann die Psyche schon widerstandsfähig machen. Doch, ganz bestimmt. Es gibt genügend Berichte auch von Menschen, die das furchtbare KZ überlebt haben und die Nazizeit überlebt haben, die gesagt haben, ja, der Glaube hat ihnen in diesen Situationen immer wieder Kraft gegeben.
Das war das Einzige, was sie hat durchhalten lassen. Es ist aber, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich ganz persönlich, ich missioniere ja auch keine anderen. Ich glaube an den freien Willen und ich glaube daran, dass jeder Mensch für sich entscheiden sollte, wie er denkt und wie er lebt. Aber grundsätzlich eben sollte man dem anderen Menschen zugetan sein. Und das ist natürlich eine Sache, die auch mit sehr, die eben gläubige Menschen eben auch verinnerlichen, dass sie eben auch für andere da sind. Und da sind wir bei unserem Thema heute, nämlich Hilfsbereitschaft. Genau. Wie kriege ich das hin? Ja, das ist ein Bogen. Ja, aber das ist
habt ihr das gemerkt, wie die Frau den Übergang gestaltet? Ich wusste nicht, wo will sie jetzt hin, aber jetzt habe ich es.
Na, das ist nicht allein schon. Früher hat man sich um Kranke gekümmert und immer noch heute. Guck mal, mein Pflegedienst ja auch.
Alles
die Diakonie
so.
Und so.
Ja, genau.
Alles, also, das macht sehr viel Sinn.
Das passt eigentlich jetzt auch zu das stimmt, das passt jetzt auch zu diesem unserem Sonntags, für den Samstagsfrühstück. Ich habe nämlich, wann bin ich gekommen? Am Mittwoch, ne?
Spät.
Spätabends bin ich gekommen aus Hamburg und ich hatte auf dieser Fahrt, ihr wisst ja, ne, so immer mit der Zug, also ich fahre überwiegend mit dem Zug. Erstens, es stresst mich weniger und zweitens, letztendlich im Sinne der Ökobilanz, ist es einfach auch besser, als über die blöde Autobahn mit dem Auto alleine zu düsen. So.
Und ganz ehrlich, deine Frau hat auch immer ein bisschen Angst.
Ja, das ist auch nicht ungefährlich.
Aber auch einfach so nach so einem langen Arbeitstag.
Ja.
Nee. Dann sich noch abends im Dunkeln oder so hinter Steuer zu setzen und auf einer sehr viel befahrenen Autobahn unterwegs zu sein.
Neben großen, großen Lastern, wo man auch nicht weiß, wie fit sind die Jungs da noch
gerade. Weil sind ja hier alle nach Dänemark auch unterwegs und so.
Ja.
Baustellen. Ganz ehrlich, da bin ich ganz froh, wenn er sich einfach in die Bahn setzt.
Genau. Und in der Bahn, wenn man nicht sich mit Musik und Ohrstöpseln abschottet, kann man unglaublich viele Sachen erleben. Also ich erlebe jedes Mal eigentlich irgendwie was. Und das letzte Mal war es so positiv. Und deswegen auch das Thema Hilfsbereitschaft. Also es fing an, die Bahn war tatsächlich von Hamburg nach Schleswig richtig voll. Und sie wurde immer voller. Und ich saß mit einer Frau, die Frau mir gegenüber, auf so einem Vierersitz praktisch.
Ja.
Und wir hatten, wie das dann so ist, unsere Klamotten dann auf den jeweiligen neben dem Platz dann geparkt und es wurde immer voller. Und dann haben die junge Frau und ich haben uns angeguckt und wie wortlose verstehen, haben wir unsere Sachen so weggepackt, dass natürlich unsere Plätze frei geworden sind.
Ja klar.
Damit andere Leute da sitzen. Ja, für uns eine Selbstverständlichkeit und die waren auch gleich besetzt und haben sich auch bedankt. Ich habe es bei anderen gesehen, da ist es nicht so selbstverständlich gewesen, sondern eher so mürrisch oder am liebsten gar nicht gemacht.
Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich die Leute bitten musste, ob sie vielleicht ihre Sachen wegräumen.
Also, Das ist Punkt Nummer eins, Hilfsbereitschaft, Augen und Ohren aufhalten und gucken, wie kann ich, gerade jetzt in der Bahn meinetwegen, wie kann ich denn meinen Mitreisenden das Leben auch ein bisschen einfacher machen?
Naja, zum Beispiel, du musst einen Willen dazu haben, du musst das ja möchten.
Ja, nicht abschotten, sondern so. Also das war der erste Punkt, das fand ich ganz angenehm und es war auch eine, trotzdem, dass er toll vor war, es war eine nette Atmosphäre. Mhm. Irgendwie war es okay. Dann fuhr ich weiter und dann musste ich Neumünster umsteigen, genau. Muss man manchmal, ne? Man muss von Hamburg dann manchmal Neumünster umsteigen. Und dann stand ich da, wo es dann praktisch rausging, und da war eine junge Frau mit ihrer, weiß ich nicht, Freundin, Schwester im Rollstuhl. So. Und dann hörte ich schon, die waren so ein bisschen unsicher mit Umsteigen und wie machen wir das und wie geht das denn? Da habe ich gesagt, wenn Sie möchten, ich helfe Ihnen gern und ich kenne mich auch ein bisschen aus. Also der Zug, der weiter nach Flensburg fährt, hält direkt auf dem gegenüberliegenden Gleis. Also Sie müssen da jetzt nicht weiter Treppe auf, Treppe ab, sondern so. Und Sie müssen mir sagen, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Oh, ganz fröhlich, ja, sagt sie, den Rollstuhl, ich kann ein paar Schritte gehen, aber der ist so schwer, wenn Sie uns helfen, den aus dem Waggon zu tragen, das wäre ganz reizend. Gemacht, getan. Und dann war der zweite Moment, wo dann wortlos praktisch, als sie den Rollstuhl rausheben wollte, hat ganz wortlos mir ein junger Mann, der augenscheinlich nicht zu unserem Kulturkreis gehört, einfach mit angefasst hat, den Rollstuhl mit rausgebracht hat und wir sind dann zusammen mit der jungen Frau, mit ihrer Freundin in den anderen Zug eingestiegen. Das same procedure, wieder das Prozedere zurück. Die hat sich so bedankt, hat auch gesagt, Mensch, was ist, die Leute sind so nett, das ist so toll. Und das war's denn. So, das war also das zweite Erlebnis innerhalb kurzer Zeit. Und jetzt so ein drittes, und deswegen war ich so beseelt davon, dann habe ich auf dem Rückweg und auf dem Weg hierher, bin ich nochmal einkaufen gewesen. Und war dann an der Kasse.
Und das liegt nicht auf dem Weg vom Bahnhof zu uns.
Nee.
Kommt man nämlich am Einkaufen vorbei.
Genau, genau. Und dann habe ich noch ein bisschen was eingekauft. Und vor mir war eine ältere Dame. Das war alles ganz entspannt und ganz nett. Und die hat dann, als sie dann bezahlen wollte, hat sie dann das Kleingeld irgendwie durch die Gegend gepfeffert, durch den Laden. Und der Laden war voll. Gut, ich dann hin, habe ihr dann, wie sich das gehört, das Kleingeld mit eingesammelt. Und der Hammer war, dass die Kassiererin ganz wie selbstverständlich auch aufgestanden ist und hat dann mit das Geld eingesammelt.
Mhm.
Steht egal, wie lang die Schlange war, das muss einfach sein.
Also sie kann ja auch nicht weitermachen.
Die hätte auch weitermachen können, dann hätte ich alleine das eingesammelt. Ja. Aber die hat, wie selbstverständlich ist sie mit dazugekommen, hat das Geld mit eingesammelt, alles schön. Also 1, 2, 3 Beispiele für Hilfsbereitschaft einfach so.
Aber 2 Dinge dazu.
Na.
Erstens, du hast gerade den Satz gesagt, das gehört sich so. Das heißt, wir sind ja noch so erzogen worden, wir haben das irgendwie, es gehört sich, so altmodisch dieser Satz ist und manchmal auch finde ich den auch doof, aber eigentlich stimmt das so. Es gehört sich so. Ich finde, es gehört wirklich mit zum Menschsein.
Ja.
Es gehört dazu, dass man sich so verhält. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass man anderen Leuten, wenn ich sehe, dass sie mit etwas nicht zurechtkommen, dass man ihnen hilft. Das ist das eine. Und das andere, du bist aber auch in allen Situationen mit gutem Beispiel vorangegangen. Du machst das ja immer, solange ich dich kenne. Du bist ja ein durch und durch guter Mensch.
Oh, danke.
Nein, wirklich. Ja, ganz danke. Wirklich. Ja, das bist du. Also du hast so wenig falsch da in dir. Also ich lache ja schon immer. Wir lästern nämlich manchmal ihr Leben da draußen. Wenn Tilly mal irgendwann ein Verbrechen begehen würde, das ginge gar nicht. Weil der würde, also...
Ja.
Die KTU wäre begeistert. Die
KTU würde jedes Bad sofort finden.
Und außerdem würde er sich zu Tode schämen und vergiss es.
Würde ich mich sofort wieder.
Nein. Und das wäre auch überhaupt nicht. Du würdest dich ganz unglücklich fühlen.
Ja.
Ich kenne dich, wenn du irgendwas gemacht hast, was dir nicht so in Kram passt, wo du denkst, du hättest noch mehr machen können, dann bist du nämlich ganz knatterig und nicht glücklich. Das gehört aber zur Grundausstattung eines Menschen, wenn er so drauf ist. Es gibt auch Menschen, die sind ganz anders gepolt und anders groß geworden. Die empfinden das nicht als selbstverständlich. Ohne, dass sie jetzt bösartig sind, aber sie haben das einfach nicht so auf dem Schirm. Sie drehen sich vielleicht mehr um sich selbst oder sagen sich auch manchmal, mein Gott, nochmal, was habe ich denn davon? Ich helfe immer anderen Leuten und ich kriege irgendwie keine Hilfe zurück. Lauter solche Gedanken, die sind ja völlig legitim und die sind ja auch da. Aber vielleicht muss man dann auch so weit gehen, und deshalb war ich eben bei Gläubigsein auch, dass man auch versteht, dass oftmals Hilfsbereitschaft auch selbstlos ist. Ich möchte nicht unbedingt etwas dafür wiederhaben. Ja. Wenn ich etwas für jemanden tue, dann ist das einfach eine selbstlose Sache. Ich muss nicht das aufwiegen. So. Genau. Dann ist es ja wirklich Hilfsbereitschaft.
Ja.
Dieses Aufrechnen, nun habe ich aber dir zweimal schon, jetzt muss ich aber auch mal.
Ja, nee, das geht nicht. Ja. Das ist, jetzt könnte es nicht sehen. Entschuldige. Aber Annika fuchtelt gerade mit so einem Stück Käse auf dem Messer so aufgespießt hier und diskutiert damit wie so ein Dirigent.
Ich wollte der Sache Nachdruck.
Jetzt kriege ich Angst, nein.
Mit dem Saint-Aubrey mache ich hier so ein bisschen Nachdruck, ja. Mhm.
Mann. Also danke fürs Lob und. Ich habe eine Studie gelesen, dass Menschen, die eher bescheiden sind, dass sie hilfsbereiter sind als egoistische Menschen und Menschen, die so ein Blow-up machen. Mhm. Ganz klar, also ganz glasklare psychologisches Experiment und Studie, wissenschaftlich bewiesen, Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft gehören zusammen.
Mhm. Das heißt, also ich weiß nur zum Beispiel Trinkgelder.
Ja.
Also meine Eltern haben immer sehr großzügig Trinkgelder gegeben, obwohl sie ja wenig Geld hatten. Aber das war einfach auch so, weil sie natürlich das Gegenüber so verstanden haben.
Ja.
Und sie nie das Gefühl hatten, das waren jetzt irgendwie untergehene oder unterlegene Menschen, wenn sie jetzt irgendwo essen waren oder mal Kaffee getrunken haben oder sowas. Das noch heute. Sondern das sind ja Menschen, die genauso arbeitende Bevölkerung sind wie sie und wie wir. Und die lässt man nicht für sich arbeiten, sondern die arbeiten und das honoriert man. Das war eine völlig selbstverständliche Einstellung. Mhm. Ich habe erst später dann Menschen kennengelernt, die wirklich über viel Geld verfügten, die extremst geknausert haben, aber Leute behandelt haben, also wie Lakaien, was ich überhaupt nicht mag. Nicht. Warum denn?
Häufig. Eklig.
Also Zimmermädchen oder servieren oder irgendwo im Servicebereich, das ist alles beschissen bezahlt. Mhm. Bekloppte Arbeitszeiten.
Die leben auch vom Trinkgeld mit.
Natürlich. Ja. Da kann man auch nett und höflich sein. Die muss ich ja nicht wie Lakaien durch die Gegend scheuchen. Warum sollte ich? Also auf die Idee käme ich gar nicht. Das sind so Sachen, das gehört einfach dann doch aber zur Ausstattung. Und das ist aber auch eine Sache der Entscheidung. Ich kann mich ja auch entscheiden, ob ich so sein möchte. Mhm. Aber ich verstehe auf der anderen Seite natürlich, dass manchmal Menschen auch ein bisschen zögern. Das ist auch eine Sache der Zivilcourage manchmal. Du kennst das auch, Situationen, in denen du Leuten helfen möchtest, aber sie sind ein bisschen brisant.
Und keiner muss sich, um das auch klar zu sagen, ne? Keiner muss sich jetzt selbst in Lebensgefahr bringen, wenn jemand angegriffen wird, meinetwegen.
Ja, und sich dazwischen werfen kann, und so.
Wir alle haben ein Handy, natürlich kannst du ein Handy dann die Polizei Bescheid sagen oder sonst was machen, aber es wird jetzt nicht erwartet, dass sie jetzt mit Leib und Seele da sozusagen dich selbst in Gefahr begibst. Im
Gegenteil. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn du nicht ausgebildet bist und du auch ganz genau weißt, du kannst vielleicht diesen Angreifern, es sind ja alles solche Sachen passiert, dass dann Menschen sich darum gekümmert haben, die dann selber erstmal noch verletzt wurden und so. Das geht natürlich nicht. Also oder was heißt, das geht nicht? Da muss man überlegen, sagen wir so. Man sollte sich überlegen, wie weit geht meine Zivilcourage. Aber bei anderen Sachen kann ich ja ruhig Zivilcourage zeigen und helfen.
Natürlich.
Das ist auch eine politische Entscheidung. Ja. Lass ich Dinge einfach laufen, wie sie sind.
Ja.
Es gibt doch diese wunderbaren Aussagen. Ich weiß gar nicht, von wem jetzt genau. Ich glaube, sogar Einstein hat mal irgendwann gesagt, also das Problem sind ja nicht die Leute, die jetzt irgendwo Randale machen, also in seinen Worten natürlich damals, sondern eher die Leute, die nur zugeguckt haben bei irgendeiner Sache.
Genau.
Das ist ja auch das Fatale. Dass es immer Menschen gibt, die einfach nur zugucken und irgendwas passieren lassen.
Lass uns da nochmal bei bleiben. Das hat ja jetzt so ein Ausmaß angenommen, diese Leute, die, wenn Unfälle sind, wir waren eben beim Autofahren und Autobahn, die Gaffer, die sogar dann eben das Handy rausholen und das filmen wollen.
Ja, was
wollen.
Ist das denn? Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Das gab eine Szene, das ging auch durch die Presse, wo ein Polizist so sauer war, auch diese Gaffer, der hat die dann angehalten und hat gesagt, sie finden das hier also so interessant, dass sie das filmen wollen. Sie wollen also gerne eine Leiche sehen. Ja gut, kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen, da hinten, da liegt die Leiche, da liegt der Tote, die wollen Sie doch sehen. Kommen Sie mal mit, können Sie auch filmen. Die waren so verdattert, oh Gott, oh Gott und so. Und dann hat er die wirklich knallhart hat gesagt, also hören Sie, das ist hier, das geht alles überhaupt nicht, was sie hier treiben. Und das ist unter aller Sau. Und der war richtig und zu Recht auch echauffiert.
Mhm, recht hat er.
Ne? Und das ist,
man
das
stellte
ist,
sich doch nur vor, das ist der eigene Bruder, die eigene Schwester, die Mutter, was weiß ich. Oder der Mann, die Frau. Da jemand, den du liebst, der liegt da jetzt gerade. Wenn du dir das einmal vorstellst, ein einziges Mal, dann weißt du, dass du nichts mehr möchtest, als dass da jemand kommt, der hilft. Mhm. Ich habe neulich irgendwo gehört, dass sogar Rettungskräfte beschimpft werden. Man mag mich ja richtig naiv halten. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass Menschen so bekloppt sind, dass sie Rettungskräfte beschimpfen. Ja. Was ist denn da im Hirn kaputt gegangen?
Weil die gesagt haben, bitte, hier ist nicht Film, hier ist so und so. Was?
Was?
Und die stellen das dann auch noch womöglich ins Netz, auch noch auf YouTube. Also gut, auch da wieder psychologisch, dass wir in dem Moment, wo etwas passiert, wo es kracht, wo es knallt, dass wir automatisch uns dahin wenden, das ist schon fast ein Reflex. Da sagen auch Evolutionspsychologen, das liegt fast in unserer Natur, weil wir wissen, da ist Gefahr, müssen wir uns irgendwie in Schutz begeben, können wir aber vielleicht auch was draus lernen aus der Situation.
Ja, das ist eine Art Kontrolle darüber zu bekommen.
So, in irgendeiner Form. Das ist noch eine andere
Sache. Wenn ich das sehe, wenn ich es filme, kann ich es auch ein bisschen distanziert sehen. Aber es gibt ja so eine Art Voyeurismus dabei.
Nee, aber nicht, wenn ich es filme. Also da ist also bei mir, nee, das ist eindeutig. Also dieses Hinwenden und gucken. Und auch tatsächlich, wenn ich auf der anderen Seite ist ein Unfall passiert, es fällt automatisch alles etwas langsamer.
Ja, ne?
Ja. Und ich weiß, es ist Gott sei Dank ganz selten, dass ich mal sowas miterleben musste, aber ich weiß, dass ich dann, als ich dann gesehen habe, was da so passierte, ich war wie schockiert. Also ich konnte gar nicht schnell fahren. Ich weiß, bei einem Unfall bin ich auch erstmal rechts rangefahren und musste mich da von diesem Anblick überhaupt erholen. Mhm. So. Also das kann man alles so einigermaßen erklären. Mhm. Aber alles
ich muss dazu
andere,
sagen, ihr Lieben, mal ganz kurz als Erklärung, warum ich immer so doof frage, ist, ich habe keinen Führerschein noch nie gehabt. Deshalb, ich fahre kein Auto, also ich bin mal Beifahrer.
Deine Ökobilanz ist sowas von gut.
Ja, war eigentlich auch der Sinn. Deshalb bin ich bei solchen Sachen immer so ganz naiv und bin immer völlig ratlos.
Mach doch nicht.
Weil ich mir immer nicht vorstellen kann, dass Leute sowas machen. Was da so der Grund wäre. Versuch mir das ja psychologisch zu erklären, aber hab meine Probleme.
Ja. Also das kann man sich erklären, aber nicht dieses jetzt Handy rausnehmen. Leute, ich puste. Ich muss mal niesen, Entschuldigung. Mein Heuschnupfen kommt.
Ah, schön.
Ja, auch was Schönes. Kann noch ein paar Mal passieren. Ich kündige das aber immer vor,
hast
an, dass
du
ihr leise...
Hast du denn schon deine Zitterdra?
Guck mal, das ist der Punkt. Ja, die fehlen mir. Meine Zirizizin da. So, und dann ist aber auch zum Thema Hilfsbereitschaft und Psychologie, da wurde schon allerhand geforscht. Das ist ein Phänomen, dass wenn Menschen denken, da sind ja schon Leute da, die sich kümmern, dass die dann weitergehen und sich nicht weiter kümmern, ob sie, also auch nicht fragen, können wir noch weiterhelfen oder brauchen sie Hilfe, sondern die gehen weiter. Da sagen jetzt die Kollegen, ja, das nennt man Verantwortungsdiffusion, das heißt, die wissen nicht so richtig, soll ich nicht, beziehungsweise die denken dann auch, okay, ich kann weitergehen, weil ist ja jemand da. Und da ist auch wieder so ein Punkt, ja, wenn ich sehe, da ist schon Polizei und da ist Rettungswagen, dann muss ich nicht da auch nochmal irgendwie hingehen und
sagen, weil die sind besser ausgebildet als ich,
so,
denn ich,
genau.
Es sei denn, ich bin Krankenpfleger oder Arzt
bei anderen
oder sowas.
Gehe ich durchaus hin und sage, kann ich noch helfen? Und dann kommt meistens dann, nee, wir sind schon da oder vielen Dank. Oder es kann auch sein, dass jemand sagt, ja, rufen Sie einen Rettungswagen oder wir brauchen irgendwie eine Decke oder eine Jacke oder irgendwie sowas. Sprich, also auch dann, in dem Moment, wo man sieht, da sind noch Menschen, es gibt auch Menschen, die wirklich nur dastehen und nichts tun. Also auch da durchaus mal fragen, braucht ihr noch Hilfe, ist alles okay? Wenn die sagen, ist alles okay, dann kannst du auch weitergehen.
Also vor allen Dingen, wenn man gerade vielleicht mal seinen Erste-Hilfe-Kursus aufgefrischt hat oder durch einen Betrieb, manchmal ist das ja so, dass man wieder ein paar neue Sachen kennengelernt hat und das so ein bisschen, wenn man weiß, wie man das macht, sowieso. Und das ist ja auch so, wenn ich Thorsten oder sowas an den denke, der würde natürlich, der hilft immer sofort, weil er auch weiß, was er machen soll.
Das ist sein Job natürlich.
Ja, nicht nur, weil es Job ist, sondern es ist ihm auch ein inneres Bedürfnis. Also, liebe Grüße auch an Thorsten an dieser Stelle nach Konstanz.
Es gibt so viele Sachen. Also einmal das, diese Verantwortung dann abgeben an andere, wenn man denkt, das ist da. Dann gibt es ein interessantes Ergebnis, dass Menschen hilfsbereiter sind, je mehr sie selbst vorher praktisch Hilfe erfahren haben. Mhm. Weil du vorhin so gesagt hast, so es liegt in meiner Natur auch zu helfen oder ich strahle sowas auch aus. Ich glaube auch, irgendwie schon. Und ich habe auch da das Gefühl, ich fühle mich eigentlich so ganz wohl mit anderen Menschen und ich habe auch immer das Gefühl, mir wird auch geholfen. Wurde mir auch schon oft genug. Ja. Das ist irgendwie wie so ein, ja, weiß ich nicht. Es versteckt sich gegenseitig. Also wenn du ausstrahlst und wenn du auch fragst, wenn du in Kontakt mit anderen Leuten bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass zum einen dir geholfen wird für den im Notfall und du anderen Leuten dann auch wieder hilfst. Das ist wie so eine Weitergabe von Hilfsbereitschaft. Versteht ihr, was ich meine?
Ja,
so ungefähr.
Das ist auch ich glaube, das ist auch so das, was man ausstrahlt. Ob man so gewillt ist, auch auf andere zu hören. Es geht ja nicht nur um tatkräftige Hilfe jetzt vielleicht bei irgendwas. Es geht ja auch manchmal darum, mal zuzuhören oder einen Rat zu haben oder jemanden aufzufangen, wenn es ziemlich gut geht oder all solche Sachen. So. Und das strahlt man ja aus, ob man das will, ob man dazu bereit ist oder ob man lieber distanziert ist und sagt, also Gott, ich muss mir jetzt nicht auch noch die Probleme anderer Leute anhören. Es gibt ja auch Phasen, wo man das nicht kann.
Nein.
Wo man einfach genug hat, wo es einem selber nicht gut geht, dann kann man das nicht obendrauf tun. Also wirklich, es gibt Phasen, da kann ich das überhaupt nicht. Das ist mir jetzt alles viel zu viel. Dann schaffe ich das noch nicht mal, eine ganz einfache Sache noch oben drauf zu packen. Geht einfach nicht. Schluss, aus.
Das ist fast voll.
Fast voll. Und dann muss man auch so eine Grenze ziehen und wirklich dann auch Signal geben und sagen, bis hierhin, ich kann nicht mehr.
Oder kann ich nicht draufpacken. Die von uns, die so automatisch seelischer Mülleimer sind.
Ja.
Also ich bin es im Übertragenen oder wir sind es da vom Job wegen. Aber privat ist da auch irgendwo eine Grenze. Also ich bin auch nicht 24 Stunden hier im psychologischen Einsatz und so, ne? Weißt du, auf die Party nochmal und dann, ach ja, du bist Psychologe, ich habe da mal ein Problem, okay, hol dir einen Termin. Können wir machen.
Denn du willst nicht nachts um 23:30 mit dem Sekt das in der Hand dich dann irgendwie über Depression oder Erziehungsberatung oder so. Weil es ist Arbeit. Das ist ein anderes Verhältnis. Ein Verhältnis, dass die Beziehung oder die Bindung, da sind wir wieder bei den Bindungen, zwischen einem Psychologen und dem Patienten ist er doch immer eine etwas andere, weil es geht ja darum, dass der Therapeut so eine gewisse distanzierte, wir nennen das ja Metaebene, eine distanzierte Sichtweise auch hat, um durch Fragen denjenigen dann dazu zu bringen, vielleicht über bestimmte Dinge nachzudenken.
Ja, das ist Arbeit.
Und das ist wirklich Arbeit. Ja. Weil man muss sich darauf konzentrieren, man muss auch darauf konzentrieren, das zu hören, was vielleicht nicht gesagt wird. Mhm. Das ist ja was anderes, was ich mache, wenn ich da nachts irgendwo mit dem Sekt da stehe und die Musik dröhnt. Also das finde ich wirklich nicht angebracht. Ne? Mhm. Aber es passiert leicht.
Mhm. Ne? Machen die das auch beim Gynäkologen und beim Urologen?
Da frage ich mich immer noch.
Ich habe da was mit der Prostata da.
Proktologe, ne?
Mhm. Oh Gott.
Toll. Zwischen Häppchen, Tempura und irgendwie Bier.
Ja. Aber ich denke, ist das jetzt zu weit gedacht, wenn ich denke, es gibt im Moment so ein, Gott sei Dank, so eine aufmerksame Welle, die sich jetzt mit Umweltschutz beschäftigt, die vollkommen gerecht wird, außer so kann es nicht weitergehen. Es gibt neue Studien aus Australien, die sagen, wenn wir so weitermachen, wenn wir schon 2050 wirklich große Gebiete haben, die einfach nicht mehr bewohnbar sind für uns mehr. 2050, Leute, das ist um die Ecke, das ist nicht weit weg. Und diese ganzen Bewegungen, inklusive auch den prognostizierten Wahlerfolgen auch der Grünen, zeigt ja, dass sich doch viele Menschen Gedanken machen um etwas, was hinterlassen wir zum Beispiel den nachfolgenden Generationen an Natur, an Lebensqualität. Und das ist auch, wie soll ich sagen, das ist auch eine Form von Hilfsbereitschaft, also über den eigenen Tellerrand hinweg gucken
und sich überlegen,
mal zurücknehmen und mal zu überlegen, was kann ich jetzt tun, damit es anderen später besser geht oder dass sie zumindest eine Umwelt vorfinden, die noch lebenswert ist. Würdest du das noch im Bereich Hilfsbereitschaft oder ist das zu?
Ich sehe das so. Ja, ich sehe das so, weil es ist so eine grundsätzliche Einstellung hier auch zu reflektieren. Ist es wirklich gut, wenn wir alles nur diesem Gewinnprinzip unterstellen. Mhm. Also überall muss Profit gemacht werden und so. Und wir haben doch einige Bereiche, wo das aus meiner Sicht schwachsinnig hoch drei ist. Wieso, zum Beispiel im Gesundheitswesen, wieso muss jetzt ein Krankenhaus absolut gewinnorientiert arbeiten? Kann man das mal erklären? Ja, ja. Das ist sowas, wo ich dann denke, ja, wir zahlen ja eigentlich Steuern. Das ist ja irgendwie das, der Bereich, der damit abgedeckt sein sollte oder damit zu tun haben sollte. Wir haben Krankenkassenbeiträge und. Mhm. Die Krankenkassen fahren riesige Beträge ein. Also das ist ja der Bereich der professionellen Hilfsbereitschaft. Ja. Warum wird der so stiefmütterlich behandelt? Ja. Und ich denke mal, wenn wir uns darum kümmern, dass wir vielleicht mal darauf achten, wie unsere Umwelt eigentlich aussieht, dass wir dann auch automatisch drauf achten, ja, wie sieht sie eigentlich aus? Mhm. Das ist ja nicht nur das Bäumchen draußen, sondern wir haben auch andere Dinge noch in unserer Umgebung. Mhm. Das ist, wie essen wir, wie leben wir, wie sterben wir, wie sind wir krank, wie gehen wir miteinander um? Das zieht alles so Fragen mit sich. Also es ist so ein großer Komplex. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, so, wir kümmern uns um die Umwelt und dann lassen wir alles drum. Nein, es ist immer die Beziehung, die Bindung zwischen uns und unserer Umwelt. Und Umwelt ist alles um uns rum. Mhm. Und dazu gehört, wie gehen wir eigentlich mit den Menschen um, die uns zum Beispiel hilfsbereit gegenüberstehen?
Ja.
Also zum Beispiel auch mit professioneller Hilfe. Mhm. Also wenn wir jetzt nur mal an die Pflegedienste denken, das ist ja ein Albtraum ohne Ende, was da passiert. Mhm. Einfach unterbezahlt, also wirklich mies bezahlt für ungeheure Jobs, für wirklich großartige Leistungen, die bringen.
Für Wochenenddienst, für geteilten Dienst. Die sind morgens schon, ich weiß nicht, um 5, 6 unterwegs, müssen dann abends nochmal wieder ran. Also das ist der ganze Tag eigentlich hinüber.
Für alles Mögliche, für rauf und runter und hin und her und durch Städte, durch Länder wühlen und. Und es gibt kaum Nachwuchs oder es wird dann mal irgendwo von einem Politiker versprochen, oh, wir kriegen da doch mal 8000 neue Leute. Woher, fragt sich auch kein Mensch. Ja. Und es ist doch völlig egal, dass in der dann ja auch irgendwann mal die geburtenstarken Jahrgänge mal älter werden, dass die auch versorgt werden. Und ja.
Ja, was, das ist das Problem, ne? Wenn du in dem Bereich arbeitest, du verwaltest Krankheiten, also du hilfst Menschen im wahrsten Sinne, aber es bringt kein Bruttosozialprodukt in die Höhe oder so etwas. Nee. Und das ist jetzt wieder genau der Punkt. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir auch wirklich in den nächsten Jahren haben.
Es ist eine grundsätzliche Frage. Wie sehen wir unsere Gesellschaft? Wie wollen wir sie haben? Mhm. Wollen wir wirklich absolut in jedem Bereich gewinnorientiert denken? Oder sagen wir uns, okay, machen wir, aber mit diesem Gewinn müssen wir auch was Sinnvolles machen. Es kann nicht angehen, dass Gewinne nur dazu da sind, Yachten und auszukaufen oder Grundstücke, sondern es muss auch darum gehen, gemeinschaftliches Wohl zu besitzen. Mhm. Es ist auch eine großartige Sache. Da muss so ein Umschwenken meines Erachtens im Denken sein. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass eventuell dieser Schwung so ein bisschen in die grüne Richtung dazu auch angetan wäre. Aber ich denke, das ist wieder Zukunftsmusik, der Einzelne oder viele, oder sagen wir einige wenige, das ist es. Die haben ja dann doch eher das Zepter in der Hand und können wirklich den großen Reibach machen. Gibt ja auch diese Überlegung, dass es da so einige wenige gibt, die dann also über die Hälfte des Vermögens überhaupt weltweit irgendwo bunkern.
Ja.
Ich habe immer so die Vision, dass da irgendwo so ein paar alte Männer irgendwo auf so einem traumhaften Anwesen in der Schweiz oder irgendwo auf den Bahamas sitzen, es sich unglaublich gut gehen lassen und so ihre Milliarden zählen und nur in Macht schwelgen und sagen, du, sag mal, wollen wir mal wieder einen Staat kaufen? Wollen wir da mal ein bisschen Krieg machen?
Wobei, das ist immer Annikas Fantasie.
Ja, ich habe immer so eine...
Jetzt kommen wir wieder zum Thema Hilfsbereitschaft und auch glücklich sein. Also Menschen, die anderen Menschen, die anderen Menschen helfen, also die so weiter sind, haben tatsächlich eine höhere Lebensqualität. Die haben mehr Glücksempfinden und sind glücklicher als Menschen, die eben nur einen Haufen Geld haben. Ein Grund dafür, dass, so sagen auch Forscher, reiche Leute auch viel Charity machen, weil also mehr als Geld können die auch nicht und mehr als Häuser können die auch nicht.
Das ist nicht das schlechte Gewissen?
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind auch nebenbei, dass sie einen Haufen Geld haben, sind das auch noch Menschen, die auch sowas wie ein Glücksgefühl haben wollen. Und ich kenne einige, die sehr viel Geld haben, die sich extrem für Umwelt engagieren, die, die sich im Bereich Meere kümmern oder auch, was ich, die dann einfach sagen, so, ich habe jetzt Geld über und ich kaufe Lebensmittel für Tiere und bringe das dann so in die entsprechende Einrichtung. Oder das ich kaufe zum Winter, ne? Kaufe ich dann eben halt Schlafsäcke und sowas, um da anderen Leuten zu helfen. Ja. Nee, also dieses...
Ich denke, da gibt es auch ganz große Unterschiede.
Da gibt es richtig große.
Wie auch, überall auch. Ja. Also warum sollte jemand, der ein bisschen mehr Geld hat, anders sein als Menschen, die jetzt wenig Geld haben? Ich glaube, das ist überall eine Tatsache, dass es hilfsbereite Menschen gibt und weniger hilfsbereite.
Und das ist dann deren Bedürfnis, weil dann wird es irgendwann auch schal. Und dieser schöne Satz, Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt, das gilt auch für diese Menschen.
Aber ist es nicht auch eine Sache der Erfahrung, die man im Leben gemacht hat, ob dir Menschen auch schon mal wirklich geholfen haben, auch in der Kindheit? Also wenn du immer irgendwie zu kurz gekommen bist, du hast als Baby schon die Erfahrung gemacht, wenn du geweint hast, ist garantiert keiner aufgetaucht mit der Milch. Wenn du kennengelernt hast, dass alle neue Spielzeug hatten, nur du nicht. Und wenn du hingefallen bist, war da nicht die Mutter, die gekommen ist und hat dich geküsst, sondern irgendwann missgelaunter Onkel oder sowas war einfach, keiner da war, keine Zeit hatte oder die Familienverhältnisse irgendwie so waren, keine Ahnung. Wie auch immer, du hast eben Hilfsbereitschaft nicht kennengelernt, dass du dann später auch gar nicht auf die Idee kommst, das zu machen, weil du auch immer das Gefühl hast, wenn du das machst, bist du wieder der Unterlegene. Du bist ja sowieso schon derjenige, der nichts abkriegt.
Und du hast vor allem nicht etwas gelernt, was du auch lernen musst, was dir von Natur gegeben ist, nämlich das Gefühl von Empathie, von Einfühlungsvermögen. Sondern du siehst die Umwelt eher feindlich und du gehst dann eher in diese Richtung, der kann sich auch mehr anstrengen, der hätte auch mehr Geld, also was soll der ganze Kram?
Was ist denn jetzt zum Beispiel mit dieser neuen Entwicklung, die wir haben durch die Medien und durch das Internet und so, dass man ja herausgefunden hat, dass viele Jugendliche und Kinder gar nicht mehr so in der Lage sind zu bestimmen, welchen Gesichtsausdruck jetzt du gerade hast.
Wahnsinn.
Ja? Ja. Dass sie also nicht genau unterscheiden können, bist du jetzt ängstlich oder ärgerlich? Bist du so oder so, weil dieses Spiel eben so genau nicht so stattfindet, sondern es findet nur in diesen völlig überzeichneten Emojis und ich weiß nicht was statt. Aber so in einem Gesicht ist das relativ schwierig. Du musst ja, bevor du hilfsbereit bist, musst du ja Empathie entwickelt haben.
Ja, du musst das wahrnehmen, dass der andere und musst dann auch das Bedürfnis haben und möglichst auch noch wissen, wo brennt es jetzt gerade, wo kannst du ihm helfen.
Und manchmal sind es ja auch ganz feine Antennen, die du haben musst, um überhaupt zu erkennen, dass irgendwo etwas nicht so ist. Das ist ja eine Beobachtung. Du weißt, wie derjenige sich normalerweise bewegt, gibt, spricht und jetzt auf einmal merkst du, ist vielleicht eine kleine Verzögerung, ist ein bisschen Unsicherheit, ist ein bisschen so. Und kommst dann vielleicht drauf, dass irgendwas ist. Ja? Es gibt Menschen, die, gerade unter uns Frauen ist manchmal lustig, es gibt Frauen, die können genau, die wissen sofort, wenn jemand in der Umgebung schwanger ist. Und ich weiß, das war ja lange in der Frauenredaktion. Und es gibt eben so Frauen, die kriegen das überhaupt nicht mit. Deswegen kannst du mir den Bauch davor stehen und die kriegen das hin. Das ist irgendwie so, ja, so feine Antennen darüber, auch wenn es jemand nicht so gut geht oder einfach.
Ja, das ist Trainingssache. Und das ist Sachen, die kannst du auch nicht theoretisch, sondern das muss dir beigebracht werden, tatsächlich. Also es geht da um Feinfühligkeit. Wenn du feinfühlige Eltern hast, die dann auch entsprechend reagieren konnten, wenn es dir schlecht ging, wo auch alle Emotionen auch erlaubt sind oder auch wirklich mal traurig werden konntest und sein durftest, ohne dass Mutti gleich kommt, oh, nun sei doch nicht so traurig, bla 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 und das Leben ist so schön, sondern die ganze Emotionspalette konntest du erfahren und damit gibt es auch keine schlechten Emotionen und dann bist du auch in der Lage, das zu erspüren bei anderen. Ah, da haben wir wieder Bindung, wie wichtig das ist, auch für als Voraussetzung auch um so etwas wie Empathie und damit auch Hilfsbereitschaft.
Ja, klar. Ja. Na klar. Aber es ist sowieso, ich weiß nicht, haben wir denn, ist das so subjektiv oder so, dass ich das Gefühl immer hatte, so die letzten Jahre ist die Hilfsbereitschaft ein bisschen zurückgegangen?
Ich weiß es nicht. Also ich
bin auch nicht so ganz sicher.
Das mit meinem Erlebnis, was ich vorhin gesagt habe. Also ich bin. Und weil ich, wenn ich mit der Bahn sitze, mir in der Regel nicht irgendwelche Ohrstecker da Musik in die Ohren, sondern ich bin da schon mit meinen und beobachte und höre. Nee. Und es scheint auch diese, wie gesagt, dieser Trend, junge Leute engagieren sich immer mehr, zunehmend, sowohl sozial als auch was Umwelt angeht. Also die gehen dann eben auf die Straße und die, ich glaube, da lernen die auch untereinander ganz, ganz viel. So dieses Gefühl von Solidarität, dieses schöne Gefühl, gemeinsam etwas zu schaffen, was Sinnvolles zu machen, sich auseinanderzusetzen. Das sagst du ja auch und ich auch, wenn ich diese jungen Leute so im Fernsehen höre, wie brillant die Antworten und Interviews geben können, da können sie echt diese, Entschuldigung, zum Teil diese alten Knacker-Politiker-Profis dann eine Scheibe von abschneiden, wie gut die formulieren können, die
jungen Leute. Wie authentisch und wie locker das kommt.
Oh, und intensiv.
Ich finde das immer so süß, da wird dann eine Frage gestellt und man ist ja immer ganz irritiert, da kommt ja dann keine leere Luft wie bei einem Politiker. Nee. Sondern da kommt ja wirklich eine Antwort. Ja. Da kommt wirklich eine Antwort. Mhm. Das ist ja heute schon also Wahnsinn.
Also ich muss sagen, das, was ich so miterlebe und das, was ich mit jungen Leuten auch zu tun habe immer wieder, gibt mir Hoffnung.
Vielleicht haben die auch einfach genau wie wir und viele, die wir ja kennen, die Schnauze voll von so Ellbogengesellschaft. Das kann man ja auch nicht auf Dauer ertragen, ganz ehrlich. Was soll also, das sein?
Ne? Mich erinnert so einige sehr an unsere Zeit.
Dann an unsere Zeit, Gott, das hört sich
nein, an die AKW-Bewegung und Brockdorf und dieser ganze Kram, wo man aus ähnlichen Gründen auf die Straße gegangen ist und gesagt, wir wollen hier kein radioaktiv verseuchtes Leben führen oder wir wollen eben demokratisches Leben führen. Das, so ein Hauch weht jetzt im Moment auch und der gibt mir Hoffnung, den finde ich gut.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr, wie soll ich sagen, das steht dem Menschen sehr gut zu Gesicht, wenn er ein hilfsbereites Wesen ist. Ein Mensch kann sich um andere kümmern. Wir müssen nicht nur unseren Planeten zerstellen, sondern wir können das tun, was wir auch können. Wir können miteinander gut umgehen, wir können Beziehungen, Bindungen eingehen, wir können füreinander da sein. Es ist ja meine eigene Entscheidung, wie ich durchs Leben gehe. Natürlich muss ich mir Dinge, die mir nicht gut tun, ein bisschen vom Hals halten. Natürlich kann ich nicht mit jedem gut Freund sein. Es gibt einfach auch Menschen, mit denen komme ich nicht so gut zurecht. Dann halte ich mich eben dort ein bisschen zurück. Aber ich kann ja eine grundsätzliche Bereitschaft an den Tag legen, auch behilfsbereit zu sein. Und kann auch dann langläufig verstehen, dass es mir selber dabei auch gut geht. Weil ich natürlich nicht nur etwas zurückkriege, sondern weil ich vor allen Dingen das Gefühl habe, ich gehöre mit zu einer Gesellschaft, ich gehöre mit dazu. Mhm. Wenn ich keine Bindung zu einem Menschen eingehe, wozu ja Hilfe auch gehört, und zuhören und sowas, wenn ich die nicht eingehe, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin so einsam auf so einem Planeten. Mhm. Aber wenn ich Bindung mit anderen Menschen eingehe, wie soll ich mal sagen, ganz simpel, also ich fahre zur Post hier mit dem Fahrstuhl nach unten, ne? So, ich kann im Fahrstuhl stehen, kein Wort sagen, ich kann zur Post gehen, ich kann kein Wort sagen, ich kann mit meinem Paket nach oben fahren oder ich fange an jeder Ecke an zu grillen und rede einfach. Ich kann ja zuhören, ich kann was mitteilen und so lerne ich langsam Menschen kennen in meiner Umgebung, die dann zu Bekannten werden, irgendwann vielleicht zu Freunden, zu guten Nachbarn. Hilfsbereitschaft ist auf einmal da. Und ich möchte mich nochmal bei meinen Nachbarn bedanken. Da waren wir noch gar nicht lange hier, die kannten uns noch nicht wirklich gut. Da warst du im Krankenhaus mit deinem Aneurysma und die haben mich bis nach Flensburg gefahren, 30 Kilometer, und haben es freiwillig angeboten. Die haben an der Tür geklingelt bei mir, ob sie mir behilflich sein können. Das werde ich nie vergessen. Das ist für mich so ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Diese Hilfsbereitschaft von wildfremden Menschen, die ich unglaublich schön fand. Also ganz, ganz toll. Ne?
Ja.
Und das ist so, dass diese Hilfsbereitschaft, die geht noch weiter. Die kann man an so vielen Stellen merken. Ne? Dass dann doch mal wieder so ein bisschen mehr kommt, als eigentlich irgendwo gesagt, ne? Oder gemacht oder so.
Also probiert es aus, ihr Lieben. Ich denke, die meisten, die uns zuhören, sind eher auf unserer Linie, klar.
Ja, ich glaube, natürlich.
Sonst würdet ihr uns auch nicht zuhören.
Ich glaube, die meisten Menschen sind im Grunde genommen auch so. Ja, es muss schon ziemlich Arges passieren im Leben, um das so zu verschütten.
Jo.
Oder um diese Abkehr, diese Enttäuschung vielleicht auch vom Leben zu haben und zu sagen, wieso, ich reiß mir den Arsch ab und irgendwie passiert nichts. Oder ich kriege da eigentlich nie was zurück. Ja. Ich bin immer am Hintergekniffen. Ne? Ich mache und tue und so weiter und ich fliege meine Eltern, bis ich so alter werde, kriege die Hütte geerbt, mein Bruder, der sich nie gekümmert hat. Ja, solche Fälle gibt es da. Was willst du dann machen? Ja, dann sagst du, ach, das kann doch nicht sein. Ja. Oder du bist im Job und du machst und tust und so weiter. Mhm. Und weil du machst und tust, bist du immer derjenige, der noch was aufs Auge gedrückt kriegt. Oder so. Das ist ja wieder dieses auch mal Nein sagen können. Das gehört auch alles dazu. Aber diese grundsätzliche Einstellung, doch auch auf andere Menschen zuzugehen und dir ein bisschen zu helfen.
Diese Kleinigkeiten wahrnehmen. Mhm. Nochmal, wir fingen an mit meinem Bahnerlebnis und im Supermarkt. Ja, genau. Es gibt einfach ein schönes Gefühl, wenn du dann abends, und das sind nicht die großen Ereignisse, das sind diese kleinen Momente, wenn ihr sie wahrnehmt und wenn ihr zur richtigen Zeit dann auch fragt, kann ich helfen? Oder mit Leuten auch ein bisschen klönen, ein bisschen schnackt. Der kommt dann abends nach, wie ich dann nach Hause und hab das Gefühl, jo, war ein guter Tag, war interessant, hast auch was zu erzählen.
Genau, und wenn ich dann sage, du kannst mir jetzt mal helfen, nö, du, ich bin todmüde.
Von wem redest du?
Aber du kannst mir jetzt mal hier helfen. Isst du diese Weintrauben da noch?
Ach, komm, Annika, komm. Die guckt die ganze Zeit meine Weintrauben
an. Ja, Leute, ja, wenn er die nicht aufäst.
So, und bevor er jetzt hier irgendwie...
Futterneid,
so, machen wir Schluss.
Wir machen Schluss, sind wir schon wieder so weit.
Das
ist so wahnsinnig. Dabei könnten wir uns mühelos, können wir euch den ganzen Tag volltexten.
Den ganzen Tag können wir das
machen. Einfach so volltexten hier.
Ihr Süßen, schönen Pfingstsonntag, morgen schönen Pfingstmontag.
Wünschen wir euch.
Na, entspannt euch, genießt es. Und
helft euch.
Ja, bleibt hilfsbereit.
Okay, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.